and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in.
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des NBA-Podcasts hier Swish. Wie immer geht es am Samstag in den Wochenrückblick der neuen NBA-Saison, also viel Spaß beim Hören.
Hier Swish.
In der letzten Woche war mal wieder einiges los in der besten Basketballliga der Welt. Es gab 9 Spiele am Martin Luther King Day und vor allem viele knappe und spannende Spiele mit tollen Performances und ein paar Überraschungen. Die Clippers setzen sich an die Spitze des Westens mit dem gleichen Rekord wie die Lakers. Die Jazz haben allerdings noch ein Spiel weniger und könnten gleichziehen mit den beiden LA-Teams. Die Sixers erobern die Führung im Osten zurück, die Celtics verlieren 3 in Folge und rutschen auf Platz 4 ab, könnten jetzt mit einem Sieg im nächsten Spiel wieder gleichziehen mit Platz 2 und 3. Es wurden weitere Spiele verschoben, das letzte Spiel der Wizards ist jetzt schon fast 2 Wochen her und als nächstes sollten sie jetzt gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag spielen. Auch Grizzlies Spiele mussten verschoben werden. Vor allem für dieses Team ist das eben sehr, sehr ärgerlich, denn die Memphis Grizzlies sind eines der heißesten Teams der Liga mit 5 Siegen in Folge und waren ja auch das Thema meiner letzten Episode. Ansonsten gewinnen die Clippers noch 6 Spiele in Folge und die Utah Jazz sogar 7, also jetzt gerade eben die Teams, die sehr, sehr oben, sehr, sehr weit oben sind in der Western Conference. De'Aaron Fox holt seinen Career-High 43 Punkte und spielt 14 Assists, aber die Kings verlieren trotzdem gegen die Pelicans. Clint Capella holt in einem Spiel 27 Punkte, 26 Rebounds und 5 Blocks, und zwar im Overtime-Sieg gegen die Pistons. Das ist der erste Spieler seit Shaquille O'Neal 2004 mit einem 25, 25 und 5 Game. Colin Sexton versaut den Big 3 den gemeinsamen Einstand in Brooklyn. Denn in Spiel 1, was sie gegeneinander gespielt haben, holte er einen Career-High 42 Punkte inklusive 20 Punkte in Folge für die Cavs in den beiden Overtimes und das in seinem ersten Spiel nach 2-wöchiger Verletzungspause beim Debüt eben aller 3, also Irving, Durant und Harden zusammen auf dem Court. In Spiel 2 dieser beiden Teams gibt es den nächsten Sieg für die Cavs. Dieses Mal war es etwas deutlicher und zwar war es 12 Punkte dann am Ende. Vor allem dank eines starken dritten Viertels. Sexton am Ende mit 25 Punkte, Punkt 10, Drummond mit 19 und ein klar besseres Scoring von der Bank als die Nets. Die haben allerdings auch ohne Kevin Durant gespielt. Aufgrund des Führungswechsels im Westen beschäftigen wir uns heute etwas intensiver mit den neuen Führern oder mit den neuen Führenden in der Western Conference mit den Los Angeles Clippers. Sie haben jetzt gerade die Winning Streak von 6 Spielen und stehen jetzt bei 12-4. Die letzten 4 Siege waren auch alle sehr, sehr überzeugend, sehr, sehr hoch. Die ersten beiden waren aber noch relativ knapp. Da haben sie mit 3 gegen die Bulls gewonnen, dann mit 5 gegen die Pelicans. Anschließend gab es 2 Blowouts mit je über 30 Punkten gegen die Kings und gegen den dritten Platz im Osten, die Indiana Pacers. Und die letzten beiden Spiele wurden ebenfalls relativ überzeugend gewonnen mit 21 Punkten gegen die Kings und mit 14 gegen die Oklahoma City Thunder. Bis auf die Pacers also auch jetzt hier relativ leichte Gegner. Was man direkt erkennt, ist, dass Paul George und Kawhi Leonard bislang in jedem von diesen Spielen jetzt gerade gespielt haben. Das ist ein gutes Zeichen für die Teamchemie, denn sie können sich einspielen und vor allem auch die Neuzugänge nochmal mit einbeziehen. Und gerade im letzten Jahr gab es da ja wohl auch so ein bisschen Querelen, auch innerhalb der Mannschaft, dass sich gerade Kawhi Leonard eben auf dieses Load-Management so ein bisschen mit konzentriert und dementsprechend konnten sie sich nicht so richtig mit einspielen. Sie hatten alle nicht so viele Spiele zusammen und gerade in den Playoffs fiel ihnen das ganz schön auf die Füße. Kommen wir dazu, warum die Clippers in dieser Saison so gut sind. Zuerst mal spielen sie die viertlangsamste Pace der Liga und sie sind nur auf Platz 17 im Defensivrating, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, aber sie sind eben Platz 1 im Offensivrating. Trotz der langsamen Pace holen sie die 6. meisten Punkte der Liga, sie sind einfach brutal effizient. Sie haben die zweitwenigsten Wurfversuche der Liga, aber mit 48,7% eben auch die zweitbeste Wurfquote. Ein wichtiger Faktor dazu, sie haben die beste Dreierquote der NBA mit 43,3%. Dazu kommt noch die beste Freiwurfquote von 84,5%. Auch im letzten Jahr waren sie allerdings schon gut in diesen Stats. Dieses Jahr sind sie aber einfach elitär. Also sie shooten einfach extrem gut und machen es jedem Gegner dadurch einfach brutal schwer, sie irgendwie mit einzuholen. Die Defense war zwar im letzten Jahr noch besser und muss sich noch ein bisschen finden, allerdings ist jetzt schon ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Die Gegner erzielen im Januar 2,5 Punkte weniger, trotz mehr Wurfversuchen. Das liegt vor allem an den Freiwürfen, denn die Gegner bekommen pro Spiel 11,5 Freiwürfe weniger als noch im Dezember. Die Clippers stehen im Januar 8:3. Durch die geringe Pace und die gute Defense, vor allem innerhalb des Perimeters, lassen die Clippers die wenigsten Körbe der gesamten Liga zu. Die Quoten der Gegner sind dabei immerhin durchschnittlich. Also das heißt, die Clippers lassen so einigermaßen gute Quoten nochmal mit zu. Das Problem ist halt, dadurch, dass die Pace so gering ist, werfen die Gegner eben nicht so oft. Und da die Clippers sehr, sehr gut treffen aus dem Feld und auch erst recht von draußen, reicht es dann trotzdem oft zum Sieg. Zudem holen die Clippers selber auch pro Spiel im Januar 4 Punkte mehr, konnten sich also sogar noch mehr steigern und die Gegner holen eben noch weniger Punkte. Die Punkteausbeute liegt natürlich hauptsächlich an den beiden Stars, an Kawhi Leonard und Paul George. Sie holen insgesamt 50,1 Punkte, das sind 43,5% der Clippers-Punkte. Generell fallen fast 70% der Punkte von der Starting Five oder auf die Starting Five an und die restlichen 30% kommen von der Bank. Zum Vergleich, die Lakers und die Jazz holen etwa 35% Bankpunkte, sind also ein bisschen besser, was das Benchscoring mit angeht. Die 76ers im Osten holen allerdings nur 25%. Die Bank ist also in Ordnung, aber es hängt eben trotzdem sehr, sehr viel von Paul George und Kawhi Leonard ab. Apropos Kawhi Leonard, dieser führt das Scoring dieses Jahr bei den Los Angeles Clippers an. Es sind aktuell 25,4 Punkte bei knapp 50% aus dem Feld, 41,5% Dreier und fast 90% von der Linie. Dazu holt er noch 5 Rebounds und starke 5,6 Assists, das ist sein Karrierehöchstwert. Und gerade was das angeht, hat er sich stark weiterentwickelt. Also wenn man sich das nochmal mit anguckt, als er noch bei San Antonio noch war, hatte er immer so 2, dann hatte er mal so ein Ausreißerjahr mit 3,5, aber meistens lag er eben so zwischen 2 und 3 Assists. Mittlerweile ist er jetzt eben schon bei 5,6 angekommen und das liegt jetzt auch einfach daran, dass er die Defense noch besser liest und noch bessere Entscheidungen einfach nochmal mittrifft und natürlich auch daran, dass er eben in Paul George nochmal einen richtig, richtig guten weiteren Scorer nochmal neben sich hat. Vor allem jetzt im Januar sieht man, dass Kawhi Leonard einfach noch wesentlich effizienter jetzt gerade noch geworden ist, als das noch im Dezember war. Er spielt jetzt fast 4 Minuten mehr, als das noch im Dezember noch getan hat, holt 0,5 Punkte jetzt gerade nur mehr, aber eben auch 2 Rebounds mehr und trotzdem fast genauso viele Assists wie auch davor. Seine Wurfquoten sind aber nochmal durch die Decke gegangen. Von 47,4% im Dezember ist er jetzt bei 50,5% gelandet und seine Dreierquote konnte er sogar um 8% steigern auf 43,8%. Das ist ein elitärer Wert, vor allem eben für einen Spieler, der so viel wirft und auf den eben auch so viel defensiver Fokus liegt wie eben auf Kawhi Leonard. Seine Freiwurfquote ist sogar leicht gefallen, liegt jetzt aber immer noch bei knapp 89% im Januar. Gucken wir rüber auf seinen Co-Star. Paul George holt 0,7 Punkte weniger, als es Kawhi Leonard tut. 24,7, das ist trotzdem der zweithöchste Wert seiner Karriere, nachdem natürlich in OKC, wo er aber eben auch die Nummer 1 Option war. Jetzt ist er theoretisch nur so die zweite, aber er teilt es sich eben sehr, sehr gut auf mit Kawhi Leonard. Vor allem spielt er aber mit Abstand seine effizienteste Saison. 51,5% aus dem Feld ist fast 6% besser oder ist über 6% besser als seine beste Wurfquote, die er jetzt gerade bislang in seiner Karriere hatte und das war seine Rookie-Saison, wo er nur 6,5 Mal geworfen hat aus dem Feld. Jetzt nimmt er fast 10 Würfe mehr und seine Wurfquote ist aktuell ohnegleichen, liegt so 8% über dem, was er noch die letzten beiden Jahre noch geworfen hat oder die letzten 3, 5% noch über seinem All-Star-Jahr und das ist schon echt gut. Dazu trifft er noch 50% von draußen bei 7,7 Versuchen. Auch das ist richtig, richtig stark und auch mit Abstand sein bester Wert. Der lag davor bei 41,2% und zwar aus der letzten Saison. Zu den knapp 25 Punkten kommen auch bei ihm noch über 6 Rebounds und auch hier wieder 5,5 Assists nochmal mit dazu. Für ihn gilt in diesem Fall dasselbe wie für Kawhi Leonard. Beide haben sich da einfach nochmal extrem gut nochmal weiterentwickelt und schaffen es, sich gegenseitig und auch ihre Mitspieler noch besser in Szene zu setzen. Und auch seine Quoten haben sich echt gut nochmal mit auf- oder verbessert. Auch seine Minuten haben sich gesteigert, auch um über 5, so in etwa wie bei Kawhi Leonard. Er holt allerdings damit fast 4 Punkte mehr, jetzt 25,9 im Januar, dazu noch 6,5 Rebounds und 5,5 Assists. Bei 50,3% aus dem Feld, 51,3% Dreier und fast 93% von der Linie. Und wenn deine beiden Superstars so extrem gut werfen insgesamt aus dem Feld und es dann noch schaffen, die Mitspieler noch mit reinzubringen ins Spiel, dann wird es brutal schwer, dieses Team zu verteidigen. Beide sind ja zudem auch noch sehr, sehr gute Verteidiger. Das kommt ja nochmal mit dazu, gerade im 1 gegen 1. Und jetzt haben sie auch noch einen neuen Big-Man-Verteidiger, eben mit Serge Ibaka, der jetzt eben nochmal so ein bisschen Scoring nochmal mit reinbringen sollte, so ein bisschen Floor-Stretching und eben auch nochmal seine Defense in der Zone. Bislang klappt das eigentlich ganz gut, auch wenn er vom Scoring her jetzt gerade schon einiges schon eingebüßt hat im Vergleich zum letzten Jahr, aber er wirft jetzt eben auch wesentlich weniger. Im letzten Jahr waren es noch 15,4 Punkte, die er geholt hat, jetzt sind es 11,9. Seine Quote ist allerdings sogar nochmal leicht gestiegen, von 51,2 auf 52,2. Sein größtes Problem jetzt gerade in dieser Saison ist allerdings das Shooting von draußen. Da ist er jetzt eben um über 4% jetzt gerade gefallen, liegt aber trotzdem immer noch bei 34,1%. Das ist für einen Big Man immer noch völlig in Ordnung und vor allem muss man ihn auch einfach draußen respektieren. Dafür ist sein Freiwurfshooting jetzt gerade wieder extrem nach oben gegangen, von 72% im letzten Jahr auf jetzt fast 85%. Zu den knapp 12 Punkten holt er noch 6,5 Rebounds, 1,7 Assists und 1,1 Blocks pro Spiel. Das war natürlich mal wesentlich mehr, das ist klar, er ist jetzt eben auch schon relativ alt und ist jetzt eben nicht mehr so richtig gerade in seiner Prime mit 31 und wenn dann diese Athletik abbaut, dann ist es eben nicht mehr so leicht in der Zone so gut zu verteidigen. Trotzdem muss man sagen, dass er jetzt bislang schon gute Saison auf jeden Fall jetzt gerade schon mitspielt. Auch wenn es bei ihm tatsächlich genau andersrum ist. Also im Januar hat er jetzt gerade ganz schön gerade mit abgebaut. Er hat 6 Minuten mehr jetzt gerade fast gespielt, holt aber trotzdem 3 Punkte weniger, nur noch 10,8. Gleich viele Rebounds, etwa gleich viele Assists. Trifft 50% aus dem Feld, also ein kleines bisschen weniger als noch im Dezember, da hat er 56. Aber vor allem seine Dreierquote ist ganz schön gefallen und zwar um fast 16% von knapp 44 auf 28. Seine Freiwurfquote ist dafür ganz schön nach oben geschossen, eben von diesen 70, die er am Anfang hatte, auf 93,8. Er hat 15 von 16 jetzt gerade getroffen, das ist natürlich ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Aber gerade am Dreier-Shooting muss er eben nochmal ein Stückchen mitarbeiten. Kommen wir nun zu einem Spieler, der sehr, sehr oft schon den Sixth Man of the Year gewonnen hat. 3-mal, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Lou Williams, und auch er muss man sagen, ja, kriegt jetzt einfach wesentlich weniger Würfe, spielt viel, viel weniger Minuten. Letztes Jahr noch fast 29, jetzt sind es gerade mal knapp über 19, also fast 10 Minuten weniger. Seine Quoten sind trotzdem fast identisch, also Feldwurfquote ist genau gleich, 41,8%, aber eben auch nur noch fast halb so viele Würfe. Die Dreierquote ist sogar noch leicht nochmal gestiegen, von 35,2 auf 36,4. Freiwurfquote leicht gefallen, von 86 auf 82%, aber eben auch nur noch halb so viele Punkte, genau halb so viele. 9,1 hat er jetzt, 18,2 hatte er letztes Jahr. Auch seine Assist-Zahlen haben natürlich ganz schön gelitten, auch da sind es in etwa fast halb so viele, 2,9 nur noch dieses Jahr. Letztes Jahr waren es noch 5,6. Und das ist natürlich für die Clippers schon so ein kleines alarmierendes Signal. Klar, der Typ ist jetzt auch schon relativ alt mittlerweile mit 34 Jahren. Er ist nicht mehr der Allerjüngste. Er trifft ja auch noch ganz gut noch mit aus dem Feld, aber er hat jetzt eben nicht mehr so viele Spielanteile wie jetzt gerade mit davor. Solange das funktioniert, ist das auch alles völlig in Ordnung, aber sollte es dann eben irgendwann mal knapp werden und er müsste nochmal scoren, müsste man dann halt schauen, ob er es dann halt wieder schafft, diese Wurfquoten oder diese Wurfversuche wieder nach oben zu schrauben. Zudem haben die Clippers noch Marcus Morris, auch der holt in dieser Saison immerhin 11 Punkte pro Spiel von der Bank, hat jetzt allerdings auch erst 8 Spiele gemacht. Seine Wurfquoten sind in Ordnung, aus dem Feld 43% sitzt nicht so doll, dafür eben von draußen 47,4%. Das ist natürlich auch nochmal extrem gut, wenn dir dann einer von der Bank nochmal so ein gutes Spacing nochmal mit reinbringt. Ein weiterer Neuzugang vor der Saison war ja Nicolas Batum, den hatte gerade ich ja ein bisschen kritisch gesehen. Bislang straft er mich absolut Lügen, 10,2 Punkte pro Spiel bei fast 51% aus dem Feld und 47% von draußen. Das ist natürlich extrem gut, zudem gibt er dir eben noch 5 Rebounds, 2,5 Assists, 1,3 Steals und verliert selber sehr, sehr selten den Ball. Und das ist dann natürlich schon extrem gut, wenn du dann so einen Typen nochmal mit hast, nochmal mit startet, der nochmal ein bisschen Länge nochmal mit reinbringt, in der Defense nochmal aktiv nochmal mit sein kann. Und wenn er das jetzt gerade so über die Saison jetzt gerade durchziehen kann, in diesen 28,4 Minuten, die er jetzt gerade spielt, dann war er auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ob dasselbe nach der Saison noch für Luke Kennard gilt, das wissen wir noch nicht so ganz. Er spielt knapp 23 Minuten, 49,5 aus dem Feld, völlig gut. 46,4% ist richtig stark von draußen, 8,8 Punkte. Allerdings hat er jetzt eben diesen richtig, richtig großen Vertrag und da muss er jetzt gerade eben zeigen, ob er es schafft, den zu rechtfertigen. Denn wenn nicht, muss man sagen, ihn zu traden, wird dann schon extrem schwer. Er verdient einfach jetzt gerade mit extrem Geld und in der NBA muss man ja mal gucken, dass das mit dem Capspace irgendwie hinhaut. Das heißt also, wenn man etwas tradet, müsste ja der Gegenwert, den man bekommt, von den Verträgen her in etwa gleich sein. Und das wird jetzt eben schon sehr, sehr schwer. Bislang zeigt er zumindest, dass er jetzt gerade in dieser Rolle, die er jetzt gerade hat, gut funktionieren kann. Aber für das Geld, das er verdient, müsste er eigentlich wesentlich mehr scoren, als er es jetzt gerade tut. In diesem Team muss er es jetzt noch nicht, aber er müsste es in einem anderen Team nochmal beweisen, dass er das überhaupt kann. Der letzte Bestandteil der Starting Five ist Patrick Beverley, einer der wohl ekligsten Gegenspieler der gesamten NBA. Keiner möchte gegen ihn spielen, er geht ja auf den Sack, er ist ein kleiner Trash-Talker und du hast einfach nie Ruhe vor ihm. Er holt 8,1 Punkte, dazu noch 4,5 Rebounds und 2,1 Assists. Das ist natürlich ein bisschen wenig von deinem Starting Point Guard, aber eben dafür ist Patrick Beverley auch nicht unbedingt da. Mit 40,8% aus dem Feld ist er jetzt nicht so richtig gut am Start, aber 43,1% von draußen rechtfertigt dann doch eben, dass er da spielen kann. Er bringt dadurch einfach nochmal so ein bisschen Spacing nochmal mit rein. Klar, er nimmt jetzt auch nur in Anführungsstrichen 4 Dreier pro Spiel, aber das ist immerhin schon mal mehr, als es Luke Kennard tut. Und wenn er die weiterhin so gut trifft, dann ist es einfach trotzdem noch völlig ausreichend. Denn offensiver hat dieses Team auf jeden Fall noch mit genug. Ansonsten haben sie noch Ivica Zubac, der wurde jetzt natürlich auf die Bank verbannt durch diese Verpflichtung von Serge Ibaka, aber auch er holt jetzt 7,6 Punkte pro Spiel, dazu noch 5 Rebounds und auch er nochmal so knapp ein Assist. 70,3% aus dem Feld ist natürlich extrem gut, er hat noch keinen Dreier, es gab bislang versucht diese Saison und ich gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird, dafür ist er eben nicht bekannt und dafür haben sie ihn jetzt gerade auch nicht geholt, er soll so ein kleines bisschen Ringschutz nochmal mitgeben. Und soll einfach seine Rolle so weiterspielen, wie er es letzte Saison gemacht hat, nur eben ein bisschen kleiner und nicht mehr mit so vielen Minuten. Insgesamt haben die Clippers ein relativ ausgeglichenes Scoring, vor allem aber natürlich angeleitet durch Kawhi Leonard und Paul George. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie es dieses Jahr sogar schaffen, das mal mit in die Playoffs zu nehmen. Wie weit es dann geht, muss man natürlich dann abwarten. Der Westen ist jetzt natürlich gerade mit den Lakers und jetzt vielleicht sogar mit den Jazz und mit den Nuggets, mit den Mavericks extrem, extrem gefährlich. Und man muss dann eben schauen, wie weit man da jetzt gerade wirklich kommen kann. Letztes Jahr war es natürlich gegen die Nuggets gerade in Spiel 7 einfach ein absoluter Breakdown der beiden Superstars. Wenn das wieder so passiert, dann muss man davon ausgehen, dass das restliche Team das niemals wieder auffangen kann. Und dann können sie eben gleich wieder mit rausfliegen. Dadurch, dass sie jetzt aber so viel auch schon miteinander spielen, gehe ich davon aus, dass es die Clippers dieses Jahr etwas weiter schaffen könnten, als sie es im letzten Jahr getan haben. Vielleicht reicht es ja sogar für die Conference Finals. Das muss man dann aber abwarten. Und während dieser Wartezeit können wir uns ja schon mal beschäftigen mit unseren Kategorien und wir starten natürlich erstmal mit den Leuten, die heiß sind, mit der Kategorie Heatcheck.
Lord Heatcheck! It's not fair!
Der Hear It Swish Heatcheck. Und der erste Spieler, den ich jetzt hier direkt nennen möchte, ist Clint Capella. Er hat in den letzten Spielen offensiv und defensiv einfach absolut abgeliefert und ist ein immens wichtiger Faktor bei den Hawks. Und auch durch seine Leistungen haben die Hawks die drei letzten Spiele alle gewonnen. In den letzten vier Spielen, also dann quasi bei 3-1 Rekord, hat er 22 Punkte, 18,5 Rebounds und 5,5 Blocks im Schnitt aufgelegt. Im Januar steht er jetzt insgesamt bei 15,5 Punkten, 15,3 Rebounds und 2,5 Blocks bei 57,6% aus dem Feld. Gerade aber jetzt durch seine letzten vier Spiele wollte ich ihn jetzt hier auf jeden Fall nochmal mit reinbringen. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass er der erste Spieler seit Shaquille O'Neal 2004 ist, der ein 25, 25 und 5 Spiel hatte. Und das war eben nur eins von seinen vier brutalen Spielen. In dem anderen hatte er zum Beispiel noch 10 Blocks. Und das ist einfach wahnsinnig gut. Und deshalb gehört er für mich perfekt in diese Kategorie Heatcheck. Der zweite Spieler in dieser Kategorie ist jetzt hier für mich auch nochmal drin, weil er eben jetzt gerade die Utah Jazz symbolisiert, die ja 7 Spiele in Folge gewonnen haben, aktuell das heißeste Team der Liga sind und es geht um Jordan Clarkson. Er kommt von der Bank und ist trotzdem der zweitbeste Scorer der Jazz. Er bringt einfach Instant Offense und holt im Januar 18,1 Punkte in 26,2 Minuten. Dazu noch 4,5 Rebounds und 2,2 Assists bei 48,7% aus dem Feld, 42% Dreier und 100% Freiwürfe. Er hat in den 11 Spielen im Januar 88 Dreier geworfen und 37 getroffen. Das heißt, also er hat 8 pro Spiel genommen und eben so 3,5 im Schnitt getroffen. Und das ist einfach extrem gut. Er wirft sehr, sehr oft, aber er trifft diese Würfe eben auch. DeAndre Ayton ist der dritte Spieler. Er hat fast 8 Punkte mehr jetzt gerade als im Dezember geholt. Dazu 1,5 Rebounds mehr und er ist viel effizienter aus dem Feld, fast 18% mehr. Dazu hat er noch seine Freiwurfquote um fast 23% gesteigert. Im Januar liegt er bei 17,6 Punkten, 12,7 Rebounds, knapp 2 Assists und über einem Block. Er hat 65,4% aus dem Feld und 81,5% Freiwürfe getroffen im Januar. Er hat nur 5 Dreier genommen und hat keinen getroffen. Das ist aber eben auch nicht seine Aufgabe in der Offensive der Phoenix Suns. Spieler Nummer 4 ist Zion Williamson und ja, der ist schon sehr nah dran an einem Superstar. Für mich fehlt aber eigentlich noch einiges. Jetzt aktuell im Januar spielt er aber so. 8 Spiele im Januar, spielt jetzt auch 4 Minuten mehr, holt 7 Punkte mehr, holt sogar leicht weniger Rebounds, hat seinen Assist verdoppelt und das bei stärkeren Quoten aus dem Feld und von der Linie. 26,4 Punkte, 7,1 Rebounds, 2,3 Assists und bei 62% aus dem Feld, 72,7% Freiwurfquote und einem von 2 getroffenen Dreiern. Im Dezember war er dann nochmal bei 0 von 2, das heißt, man muss sich jetzt gerade vorstellen, der Typ hat erst 4 Dreier geworfen in dieser Saison. In der letzten Saison hat er in seinem ersten Spiel gegen die Spurs direkt mal 4 von 4 reingedrückt. Jetzt steht er aktuell bei 1 von 4, wirft er sehr wenig jetzt gerade von draußen, aber dadurch, dass er eben innerhalb der Zone so gefährlich ist, holt er trotzdem so viele Punkte. Und da ist jetzt endlich mal der 5. Spieler, Chris Boucher. Ich habe lange gezögert, ihn mit reinzubringen, ja auch, weil ich ihn ja in der Raptors-Folge auch schon so ein bisschen mit erwähnt hatte, aber er liefert einfach ab. Er spielt jetzt 7 Minuten mehr als noch im Dezember, holt 5,5 Punkte mehr, in etwa die gleiche Rebound-Zahl und etwas mehr Assists, zudem viele Blocks und sogar noch stärkere Quoten. 16,3 Punkte, 6,5 Rebounds, 1,2 Assists und 2,2 Blocks stehen bei ihm zu Buche. Und das bei 60% aus dem Feld, 51,2% Dreier und 84% von der Linie. Und er wirft immerhin 4 Dreier im Spiel. Das ist für so einen Big Man dann noch bei so einer Quote einfach extrem gut. Und der tut diesem Raptors-Spiel so, so gut. Er ist unfassbar wichtig jetzt gerade. Dementsprechend spielt er jetzt eben auch viel, viel mehr Minuten, als er es noch im Dezember getan hat. Und da wir jetzt hier mit unseren 5 Spielen jetzt gerade durch sind, gehen wir jetzt zum genauen Gegenteil, zu den Spielern, die einfach gerade nicht viel oder gar nichts treffen. Wir gehen in die Cold Zone. That won't go. You just can't get anything to fall. Die Hear It Swish Cold Zone. Der erste Spieler in der heutigen Cold Zone ist Aaron Holiday von den Indiana Pacers. Er spielt im Januar 4 Minuten mehr, aber er trifft wirklich gar nichts. Er hatte auch davor schon eine kleine Rolle, aber wenigstens noch mit ordentlichen Quoten. Im Januar 15% weniger oder 15% weniger aus dem Feld, 11% weniger Dreier, minus 1,3 Punkte trotz mehr Würfen. Er ist jetzt bei 31,1% aus dem Feld und 24,3% Dreier. Zudem, ja, 5,9 Punkte, 1 Rebound, 2,4 Assists, das ist einfach zu wenig für ihn. Immerhin hat er alle seine 4 Freiwürfe getroffen, aber viel mehr Positives kann man gerade über sein Shooting im Januar nicht sagen. Dann kommen wir zu Josh Jackson von den Detroit Pistons. Er ist im Dezember überraschend gut gestartet mit über 17 Punkten und 6 Rebounds im Schnitt bei fast 51% aus dem Feld. Da dachte man sich schon, oh, Josh Jackson, jetzt kommt er auf einmal raus und jetzt holt er uns gleich wieder runter, denn das hat sich absolut geändert. 9 Punkte und 1,3 Rebounds, spielt 5 Minuten weniger, aber das darf keine Ausrede sein für diesen Einbruch. 5 Rebounds weniger und 8 Punkte weniger bei nur 5 Minuten, das kann nicht sein. Das ist einfach viel zu viel. 34,5% aus dem Feld, das sind natürlich auch 17% weniger und das merkt man dann eben. 28,2% Dreier ist sogar noch minimal mehr, als er es im Dezember noch gehabt hat, aber trotzdem ist das einfach grausam. Auch Spieler Nummer 3 ist super heiß gestartet im Dezember mit fast 55% aus dem Feld und fast 43% Dreier. Es waren jetzt auch nicht so viele Versuche, aber es waren trotzdem tolle Quoten von Dwayne Bacon. Er hat sich damit 5 Minuten mehr Spielzeit erarbeitet und darf sogar mehr werfen. aber er trifft jetzt halt gar nichts mehr. 39,5% aus dem Feld und unter 26% Dreier. 9,9 Punkte, aber jetzt wirft er eben mehr und er wirft jetzt gerade sogar zu oft und jetzt muss er sogar aufpassen, dass man ihm seine Würfe nicht wegnimmt, in Anführungsstrichen. Also, dass der Coach ihm einfach sagt, Junge, sorry, aber du spielst einfach jetzt gerade wieder weniger Minuten oder nimm halt einfach nicht so viele Würfe, sondern pass den Ball lieber nochmal weiter. Der vierte Spieler ist für mich sehr, sehr ärgerlich. Es tut mir sehr, sehr leid, ihn jetzt gerade hier einstufen zu müssen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Aber er spielt jetzt eben 2 Minuten mehr, holt aber fast 5 Punkte weniger, fast 2 Rebounds weniger und 1 Assist weniger bei 37% aus dem Feld und 27,5% von draußen. Er lässt mir leider keine Wahl. Dennis Schröder. Er liegt jetzt bei 12,5 Punkten, 3,5 Rebounds und 4,1 Assists bei den eben genannten Quoten. Wesentlich schlechter als eben noch im Dezember. Aber ihm traue ich auf jeden Fall zu, sich wieder zu stabilisieren. Woran es jetzt gerade hakt, kann ich nicht so richtig sagen. Die Lakers stehen ja eigentlich ganz gut nochmal mit da. Ich gehe aber, wie gesagt, eigentlich davon aus, dass er da sich wieder rausarbeiten kann und dann wieder zu seiner normalen Quote quasi wieder zurückkehren kann. Und dann noch der letzte Spieler, Landry Shamet. Der hat in seinen ersten 2 NBA-Jahren über 40% seiner Dreier getroffen und dazu 9 Punkte und 2 Assists pro Spiel geholt. Im Januar steht er nur noch bei 4,5 Punkten, das heißt, es sind etwa der Hälfte. 1,4 Assists, das ist im Vergleich zu davor also eigentlich völlig in Ordnung. Er spielt jetzt auch einige Minuten weniger. Im Januar trifft er allerdings nur 30,6% aus dem Feld und auch von draußen 30,6%. 49 Würfe aus dem Feld und 36 Dreierversuche stehen bei ihm im Januar. Und das ist sehr, sehr schade, dass er diese Würfe einfach nicht trifft. Denn ich sehe in ihm durchaus Potenzial, ein guter Rollenspieler zu werden. Durch den Neuzugang Harden bekommt er jetzt wahrscheinlich sogar noch weniger Spielzeit. Aber durch die fehlende Tiefe der Nets, die ja einiges gerade mit weggetradet haben, müsste er eigentlich jetzt noch mehr mal mit abliefern. Wir werden mal sehen, ob er es schafft. Ich hoffe es sehr für ihn. Wir müssen es aber eben abwarten. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen Spaß gemacht, mir auf jeden Fall schon. Und dann melde ich mich am Dienstag wieder, je nachdem mit welchem Team. Jetzt aktuell würde ich sagen, wahrscheinlich mit den Utah Jazz, da sie jetzt eben gerade so gut reingestartet sind. Sollte sich das nochmal ändern, dann seht ihr es auf jeden Fall am Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.